Unsere Zweifel töten, sich nicht festzulegen, ist auch eine Entscheidung. James Baldwins zweiter Roman Giovanni's Room von 1956 erzählt von einem jungen Amerikaner namens David, der zwischen Identitäten steht, ein unvollendeter Mann, ein ängstlich zaudernder Hamlet. David ist ein Amerikaner in Paris, der neuen Welt entrissen und nie ganz in der alten angekommen. Er ist mit einer jungen Amerikanerin namens Hella verbandelt, doch als er ihr einen Heiratsantrag macht, flieht sie zum Nachdenken nach Spanien. Unterdessen verliebt sich David im Pariser Milieu in einen italienischen Barkeeper namens Giovanni. Doch es fällt ihm nicht leicht, zu dieser Liebe zu stehen. Er fürchtet das Leben als Paria. Seine Unentschlossenheit wird Giovannis Verhängnis. Der 1924 in New York geborene James Arthur Baldwin wählt nach einer Jugend in Harlem und einer Zeit als Prediger selbst das Exil in Europa, um dem strengen Blick auf Afroamerikaner und seine ambivalente Sexualität zu entkommen. In Paris wird er sich bald in den schweizerischen Maler Lucien Happersberger verlieben, die einzig wirkliche Liebesgeschichte meines Lebens, wie er später schreiben wird. Schon der Titel von Giovanni's Room eröffnet einen Konflikt zwischen Innen und Außen. Im Roman fließen persönliche, autobiografische Erfahrungen Baldwins mit universellen Fragen zusammen. Er selbst ließ sich ungern festlegen, lehnte nach einer Jugend als Sozialist politische Ideologien als Indoktrination ab und fühlte sich auch in der schwulen Subkultur nie wirklich zu Hause. Baldwin ist berühmt für seine essayistischen Texte, aber auch die Romane werden längst in Listen kanonischer Titel geführt. Die akademische und diskursive Reperspektivierung der letzten Jahrzehnte hat ihm einen neuen Stellenwert verschafft. Es entstehen Filmadaptionen und Dokumentarfilme über Baldwin. In Deutschland lässt der Münchner DTV-Verlag ab 2018 und gesondert zum 100. Geburtstag 2024 viele seiner Bücher neu von Miriam Mandelkopf übersetzen. Wir haben seinen wahrscheinlich bekanntesten Roman gelesen und wir, das sind Finn Benkert
und Lukas Bawenschik. Na, liebe HörerInnen, da habt ihr aber Glück gehabt, dass wir euch geschrieben haben, einen langen Podcast-Brief formuliert haben, dass ihr ein bisschen im Exil über den Tag hinwegkommt, bevor es wieder an den Cognac geht, nicht wahr? Lukas, also erstmal Happy Pride Month natürlich auch an alle unsere HörerInnen da draußen. Wir haben Giovannis Zimmer, Giovannis Room natürlich auch ein bisschen ausgewählt, um den Pride Month zu feiern. Sagt man das eigentlich so? Auf den Pride Month
hinzuweisen? Ich denke, das ist völlig legitim
und damit zu beschäftigen, genau.
Und es fällt ja auch ungefähr zusammen mit Juneteenth, dem Feiertag, der in den USA jetzt mittlerweile oft begangen wird, der auf die Sklavenbefreiung zurückverweist. Also das finde ich tatsächlich einen irgendwie interessanten Punkt bei James Baldwin, jemand, der so sehr für seine eigene Unabhängigkeit von Labels und Kategorien gekämpft hat, dass er doch an vielen Stellen ehrlich gesagt für diese Intersektionalität von zwei identitätspolitischen Positionen rezipiert worden ist. Beziehungsweise darüber hinaus, und das würde ich vielleicht auch dich fragen, hatte ich das Gefühl, er war auch immer sehr stark einfach so eine popkulturelle Figur, der schwarze Intellektuelle, der Afroamerikaner, der in den Talkshows sitzt, der gute Freund von großen Stars und Persönlichkeiten wie Marlon Brando, der sich immer so gewählt, so nachdenklich, so ein bisschen verloren und traurig ausdrückt. Also das ist für mich auch wieder einer dieser Autoren, die ganz stark von seinem Bild, von seinem Symbolcharakter überstrahlt wird. Soweit, dass das Werk da oft ein bisschen in Vergessenheit gerät. Oder wie ist deine Wahrnehmung da?
Ja, ich meine, das passt aber natürlich auch sehr gut in die Zeit, in der er geschrieben hat und, sag ich mal, um die Leute, die sich so grob um ihn umgeben, so Leute wie Truman Capote und Co. Das ist, wie du selber schon gesagt hast, diese Garde von Intellektuellen als zeitungsschreibende Leute beginnende AutorInnen, die dann eben mit einer, was heißt radikal neuen Sprache, aber eben einfach mit einer neuen Art auf die Welt zu blicken in den 50er und 60er Jahren die USA so mal von unten aufgraben und einmal umgraben.
Wie man in Deutschland sagen würde, Nachkriegsliteratur.
Darüber ist gleich auch nochmal zu reden. Oder sagen wir so, zumindest funktioniert die amerikanische Nachkriegsliteratur, würde ich sagen, deutlich anders als die deutsche.
Ja, ja, natürlich.
Und Giovannis Zimmer ist natürlich, als der Roman herauskam im Jahre 1956, auch in Deutschland rezipiert worden, unter anderem von Siegfried Lenz. Man stand diesem Roman aber doch skeptisch gegenüber, vor allem ob des Pathoses, das hier geschwungen wird und ob der großen Gefühle. Und das ist natürlich etwas, womit wir uns in der deutschen Nachkriegszeit gar nicht beschäftigt haben. Also in der deutschen Nachkriegszeit, da war es nüchtern, da war es deprimierend. Wenn, dann hat man sich da mal so ein bisschen in die Antike gerettet mit Cassandra und Co. oder man hat sich auf die Zikaden zurückgezogen. Da sind die Amerikaner doch deutlich anders unterwegs. Und ja, mir ist James Baldwin tatsächlich auch das erste Mal begegnet durch die Verfilmung von Barry Jenkins von If Beale Street Could Talk im Jahre 2019. Also das erste Mal, dass ich mich wirklich mit diesem Namen und diesem Autoren auseinandersetzen wollte. Ich habe die Romanvorlage zu dem Film damals auch gelesen, den Film auch, glaube ich, in einer Sneak mit Begeisterung damals geschaut, aber bin auch nie wieder zurückgekehrt. Dann gab es die I'm Not Your Negro-Dokumentation, die ich gehört habe, auch sehr, sehr gut sein soll. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast.
Mhm.
Und Wes Anderson hat Herrn Baldwin natürlich vor ein paar Jahren in The French Dispatch sehr liebevoll von Jeffrey Wright porträtieren lassen. Das sind so meine, sind so meine James-Baldwin-Verbindungen.
Ja, ich glaube schon, dass es auch wirklich so dieses Bild von ihm ist, das weiterlebt. Diese Idee des, weißt du, das ist es ja, was eigentlich dann zum Beispiel Wes Anderson auch adaptiert, eben mit diesem Wright-Charakter, diesen Intellektuellen, der in den Talkshows sitzt, der auch so ein bisschen das Leid der Welt, das Leid der Schwarzen irgendwie verkörpert. Meine erste Begegnung mit Baldwin war tatsächlich ein filmkritischer Text im weitesten Sinne, denn er hat ein sehr interessantes buchlanges Essay namens The Devil Finds Work geschrieben, in dem er eben auch seine spezifische Position in die Kinosäle hineinträgt und über den Exorzisten oder natürlich auch über so große Themen, so große Problemfilme wie In the Heat of the Night oder Guess Who's Coming to Dinner eben ausbreitet. Oft eben mit so einer großen Liebe natürlich auch für diese überlebensgroße Qualität, dieses Hyperreale des Kinos, diese Schönheit, die größer als die Welt, die sie abbildet, irgendwie ist. Und wenn du von Pathos sprichst, das ist tatsächlich auch das, was ich in diesem Roman erlebt hat, was mich durch diesen Roman getragen hat. Denn es ist natürlich einerseits ein Roman, der viel theoretisch aufbaut, der Begriffspaare aufstellt, der gegeneinander stellt, der Sprachwelten entwirft. Aber vor allen Dingen ist es einer, der sich an 4 oder 5 Stellen immer wieder aufschwingt, der crescendiert. Und diese großen emotionalen Momente, die haben mich wirklich von meinen Füßen geschwemmt wie Flutwellen. Und ich muss auch sagen, gerade, dass sie oft so abrupt enden, also diese implodierenden Crescendi, die fand ich an diesem Roman schon sehr eindrucksvoll. Und wenn es hier etwas zu vermitteln gab, etwas zu erleben gab aus dieser Zeit, aus seiner eigenen Erfahrung, all den Selbsthass, all den Schmerz, all die Ängste und Sorgen und Zweifel, dann bleibt doch vor allen Dingen bei mir so ein Gefühl von Euphorie, diese Begegnung, diese Anbahnung an andere. Also man schleppt sich durch dieses Paris, das irgendwie immer wie so ein gewaltiger Leichnam beschrieben wird, das so voll Verwesung und Schmerz, das wirklich so ein toter Kontinent irgendwie ist. Aber dann kommt man eben in diese Zimmer, dann findet man zueinander und in gar nicht vielen Worten passiert da wirklich die Welt, und das hat mir schon sehr imponiert. Also ganz unabhängig von allem anderen muss ich sagen, dass mir schon auch seine Art zu schreiben sehr gefällt. Und er ist jemand, der sich gerade auch in seinem ersten Roman direkt sehr stark von diesem Aufwachsen in der Kirche und seinem Vater, dem Prediger, sehr sich davon freigesprochen hat, der dann auch zur Distanz gegangen ist. Aber für mich wirkt er immer noch, als würde er auf der Kanzel stehen, und es ist so die eindrucksvollste Rede, die man in einer Kirche gehört hat, die eindrucksvollste Predigt, die man so von der Kanzel erlebt hat. Ich finde, dieses Aufsteigende auch in den wiederholenden Rhythmus, das ist wirklich für mich irgendwie sowas kirchlich-spirituelles, das in den Alltag, in das vermeintlich Profane so übertragen wird, um es eben zu erhöhen. Also ich habe das Gefühl, ich schaue auf Teile seiner Welt wie durch Kirchenfenster immer.
Das ist eine spannende Sichtweise. Ich musste eher an, sag ich mal, so eine Art Operette denken oder eben eine Oper. Also für mich waren das dann eher, sag ich mal, die Arien, die hier geschmettert werden, wenn 4 oder 5 Mal, wie du schon gesagt hast, die Stimme erhoben werden. Der Roman, kein besonders langer Roman, 145 Seiten sind es in meiner Ausgabe, von denen um die 10 Seiten auch nochmal auf ein Vorwort entfallen. Aber das ist ja alles schon, sag ich mal, sehr, sehr clever komponiert. Der Roman zerfällt in 2 ungefähr zeitgleich große Teile, beginnt mit einer Ouvertüre, hat man fast schon das Gefühl, in der uns eigentlich der ganze Romanplot auf 2 Seiten bereits zusammengefasst wird, wo ein Stimmungsbild geliefert wird, und dann geht es nochmal los. Man findet so einzelne Motive in den Menschen in den Texten kehrt zu denen immer wieder zurück, hat so eine leicht assoziative Erzählweise, in der Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen. Aber auch das passt natürlich so zur amerikanischen Postmoderne, die wir hier behandeln können. Also der Mix verschiedener Stilmittel. Ich finde, man merkt in diesem Buch auch für mich noch mehr als zum Beispiel in If Beale Street Could Talk den Mix zwischen dem Romancier, dem Erzähler James Baldwin und dem Essayisten James Baldwin. Weil das sind, glaube ich, für mich die richtig spannenden Passagen dieses Buches, dass der Erzähler David, also der in seinem Kopf, was wir dann lesen können, fabuliert, ein anderer Mensch ist als der, der spricht. Und auch, dass die Menschen um ihn herum, die sprechen, nicht notwendigerweise seine Gedanken teilen. Also ich mag, wie hier durch Wortfolgen, durch etwas ungewöhnliche Satzkonstruktionen auch irgendwie verdeutlicht wird, wie die Gedanken fahrig sind, wie hier häufig Adverbien so ein bisschen versetzt im Satz auftauchen, wie gewisse andere Satzkollokationen einfach mal ja häufig an Anfängen von Sätzen auftauchen, wo sie normalerweise nicht drin wären. Wenn es da zum Beispiel irgendwie heißt, there will be a girl sitting opposite me. Anstatt irgendwie opposite of me will be sitting a girl. Ne? Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Das ist ein sprachlich wirklich brillanter Roman. Und das ist auch, würde ich sagen, so die Art von sprachlicher Brillanz, die schon auf sich hinweist, aber ich glaube, die auch jeden anspringen wird. Also wenn man mal wieder vielleicht jemandem erklären möchte, dass Bücher mehr können als Plot, kann man Giovanni's Room oder Giovanni's Zimmer sicherlich bedenkenlos hinlegen.
Ja, also dein Vergleich mit dem Symphonischen, das leuchtet mir auch irgendwie ein mit dem Opernhaften. Also man merkt auf jeden Fall, dass Wiederholung und so eine Synkopierung in den Sätzen eben ganz wichtig sind. Also dass man so rhythmisch aus dem Tritt kommt, weißt du, diese Wiederholung, damit meine ich dann formulieren wie mit I watched him as he moved and then I watched their faces watching him and then I was afraid, I knew that they were watching, had been watching both of us. Und dieser Rhythmus, der erinnert mich halt tatsächlich eben an diese amerikanischen Prediger und vielleicht auch diese Prediger, die wir dann im Politischen erlebt haben, also so Martin Luther King oder sowas. Das sind natürlich jetzt auch klischierte und naheliegende Verweise, Referenzen in einem Kontext von jemandem, der natürlich auch oft durch eben die Bürgerrechtsbewegung so gelesen worden ist, aber der natürlich immer außen stand, der sich als Zeuge verstanden hat. Aber ich finde ganz spannend, dass diese Welt so seltsam ambivalent und zweigeteilt ist, dass hier alles zerfällt eben. Also das, sagen wir, das, was die Figur hier David ausmacht, diese Bisexualität, dass er sich dafür formal überlegt hat, eine permanent in begriffsbaren, in Dichotomien funktionierende Welt aufzubauen. Und was du angesprochen hast, da dachte ich auch, Finn, spannend finden wirst du doch sicher auch wieder dieses Vexierspiel, wieder die Tatsache, dass es zum Teil eben Bekenntnischarakter hat, zum Teil biografisch ist und eben zum Teil auch ganz bewusst einen sehr, wie du schon formulierst, fahrigen, unsicheren, so in der Welt versprengten Erzähler hat. Also jemand, dem man auch nicht so recht glauben kann, bei dem man auch das Gefühl hat, dieser Ekel, den er für sich selbst empfindet, der ist so stark eben auch auf die Welt ausgekübelt, der verwandelt auch so sehr diese Stadt irgendwie in eine große, verwesende Bestie, dass man da nicht so richtig sagen kann, ja, das nehme ich jetzt für bare Münze. Also das ist schon auf jeden Fall irgendwie interessant, wie es so zerrissen ist. Und das meinte ich auch, oder habe ich versucht abzubilden in meiner Einführung, so eher zwischen Amerika und zwischen Europa und vielleicht auch sprachlich irgendwie. Also ich habe viel Vergleiche gelesen. Leute haben gesagt, das ist irgendwie Hemingway, aber ich habe dann irgendwie auch sofort so Camus gesehen, gerade in so diesen knappen Einzelsätzen. She began to cry, I held her in my arms, I felt nothing at all. Also das könnte auch irgendwie aus der Fremde sein. Und dieses seltsam Versprengte zwischen einer amerikanischen Lakonie und einer europäischen Sprachlosigkeit gegenüber bestimmten Phänomenen, die Unmöglichkeit, bestimmte Sache auszuformulieren. Einerseits halt die Reduziertheit, die Verknappung eben als bewusster Modus, als Geste, um irgendwie halt eine bestimmte Form von Lakonie und Stärke auszudrücken und einerseits, um eben eine Schwäche auszudrücken. Das habe ich hier ganz stark erlebt, diese Zerrissenheit zwischen diesen zwei Sprachmodi.
Das Spannende ist, denke ich, wie du gerade auch schon gesagt hast, ich bin dir sehr dankbar, dass du auf Camus schon gekommen bist, dass hier in Baldwin und auch irgendwie in diesem Roman habe ich das Gefühl halt, zwei Denkrichtungen zusammenstoßen. Also halt eben dieser gerade so entstehende amerikanische Postmoderne und der Existenzialismus der Franzosen. Denn auch ich habe hier an den Fremden gedacht, ich habe an das Ekel gedacht, nur wo wir, glaube ich, diese beiden Nationalitäten oder eben den unterschiedlichen, ja, doch Grundgedanken in der Kunst verschiedener Länder hier sehen können, ist, dass bei Baldwin das Leid ein persönliches bleibt, ein individuelles Leid bleibt. Also das Paris, das hier beschrieben wird, das ist schon Davids Paris. Also das ist eben, wie du auch schon gesagt hast, das ist so, weil er sich das so vorstellt und weil es eben für sich zu seiner Gesinnung passt. Es ist jetzt nicht wie bei einem Camus oder bei einem Sartre, dass hier eine Lebensphilosophie eines Absurden oder Ähnlichen entwickelt werden muss, habe ich zumindest das Gefühl. Ja. Es ist wirklich eine individuelle Geschichte eines Ekels, der mit sich selber übereinkommen muss, dass er ein Ekel ist.
Das ist ein Individualismus, der aus Amerika mitgebracht worden ist und der sich selbst auch als Subjekt mit aller Macht gegen die Äußeren behauptet, oder? Also so weit sogar, dass man das Gefühl hat, Solidarität ist eigentlich gar nicht mehr möglich, denn man möchte so sehr nichts sein, dass man auch sich mit nichts gemein machen kann. Klar, Baldwin selber hat immer wieder gesagt, I'm not your Negro, ich bin nicht diese Identitätszuweisung, und auch irgendwie mit so Begriffen wie schwul hat er total gehadert, das wollte er auch nicht sein. Und man hat schon auch das Gefühl, hier ist jemand, der angesichts der Tatsache, dass er so vieles nicht ist, auch nicht mehr so richtig weiß, was dann noch von ihm bleibt. Und der im Gegenüber, in der Beziehung, in der Alterität dann halt wieder jemand werden kann und der dann aber in dem Moment, in dem diese Beziehungen dann auseinanderbrechen, sich als temporär erweisen, also hier auch wieder biblisch, er wird ja auch gerade, wird uns das am Anfang erklärt, aus Eden dann wieder verjagt, der Garten ist eben nicht auf Dauer da, sondern verblüht dann irgendwann. Nun ja, also dann fällt auch wirklich alles in sich zusammen, dann kommt die Katastrophe und die Leere und man geht aus jeder Beziehung mit einem noch größeren Gefühl von Leere heraus, oder? Das sind so angesägte Krücken, die dann doch, sobald man irgendwie sich zu sehr drauf verlässt, unter einem zusammenbrechen. Mhm.
Es ist ein Roman, der eine gewisse persönliche Aufrichtigkeit einfordert, würde ich sagen, am Ende des Tages, weil eben die Katastrophe, die hier passiert, vor allem durch Davids Uneinsichtigkeit mit seinen eigenen Gefühlen stattfindet. Was ich aber wiederum spannend finde, ist, wie bereitwillig David seine Grausamkeiten und Verbrechen, also Verbrechen jetzt in Anführungszeichen, bleiben wir bei Grausamkeiten, seine Grausamkeiten, seine niederen Taten anderen Menschen gegenüber, wie offen er sie dann doch auch ausstellt. Also, dass wir hier nicht den Erzähler haben, der irgendwie erst zu einem Kern vordringen muss und dann sagen muss, oh, vielleicht war ich es die ganze Zeit, sondern das ist jemand, der uns schon auf den ersten Seiten eben ein Erweckungserlebnis erzählt, bei dem er mit einem Mitschüler namens Joey eben so ein bisschen über Doktorspiele hier herausgehendes Erlebnis, aber eben ja ein erstes homosexuelles Erlebnis hatte und diesen Jungen dann danach nicht nur gemieden hat, sondern offen schikaniert hat in der Schule, also auf Neudeutsch gemobbt hat, um seine Neigung zu unterdrücken, zum Gewaltanwender wurde. Und das ist ja, sage ich mal, die Klammer des Lebens von David, die wir hier jetzt auch nochmal in Giovanni's Room auserzählt bekommen werden über längere Zeit. Aber wie unverblümt man da doch mit seinen eigenen Taten umgeht, das fand ich sehr, sehr spannend. Wie ging's dir damit?
Doch, total. Das wurde ja auch an vielen Stellen sehr negativ ausgelegt. Ich habe auch gerade so in diesem Goodreads, Booktube, Referenzrahmen öfter mal gelesen, oh, diese Figur ist so unerträglich und der ist auch so ein Frauenfeind. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Feind der Welt. Der blickt auf die Dinge nicht mit besonders viel Güte. Und auch gerade dieses Milieu, das für ihn so lebenswichtig ist, das begreift er niemals als mehr als eine Schicksalsgemeinschaft. Im Gegenteil, er hasst ja diesen ganzen Unterweltcharakter. Er hasst Jacques und Guillaume und all die Leute, die da in den schwulen Bars rumhängen, wirklich wie die Pest. Und er hasst auch, gesehen zu werden. Und er hasst eigentlich auch den Mann, den er liebt, weil er ihn an dieses Phänomen erinnert, an seine persönliche Affliction, an seine persönliche, das, was er eben immer als Manko, als Sünde, als Verfehlung irgendwie begreifen muss. Und ich dachte vielfach an diese seltsame, bigotte Tendenz der amerikanischen konservativen Rechten oder auch religiösen Rechten, die halt immer sagt, hate the sin, love the sinner. So die Person, zu der hat man dann eine Zuneigung, aber ihre Sünde, die lehnt man ab. Und man merkt, dass seine eigene Sünde in Anführungszeichen eben in anderen externalisiert wird und dass deshalb eigentlich auch jemand wie Giovanni gar nicht geliebt werden kann und jemand wie Guillaume oder Jacques erst recht nicht. Und das ist schon einfach auch hart zu lesen, die Beschreibung dieser Welt und der Hass, der sich durch alles zieht. Also das ist ein Roman von einer großen Grausamkeit, die halt eben das Negative dieser Liebe, die er empfindet, halt immer ist, die sie begleitet wie so ein sehr schwarzer, ein sehr selbstständiger Schatten.
Und du hast auch die magischen Worte BookTok und Bookstagram in den Mund genommen. Mich hat dieser Roman deswegen auch tatsächlich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ich kannte ihn halt natürlich als, sag ich mal, einen, nicht nur einen der wichtigsten queeren Romane der Literaturgeschichte, sondern auch überhaupt als so ein Standpfeiler der amerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Also so ein Buch, das man mal gelesen haben sollte, in Anführungszeichen. Und ich kannte eben die Kurzbeschreibung aus Reels bei Bookstagram, die dieses Buch eben auch häufig sehr, sehr hoch platzierten. Und da hieß es eben immer so eine zärtliche, tragische, berührende Liebesgeschichte über Unverstandensein. Und da hatte ich so ein Bild im Kopf, was das wohl sein würde. Dieses Buch, wenn man auch so hat 1956 und bestimmt geht's da auch um die Gesellschaft. Und dann schlage ich eben dieses Buch aus, werde mit diesem Ekelpaket von Erzähler konfrontiert und denke mir, nee, warte mal, also ja, dieses Buch ist auch zärtlich in Stellen, es gibt zum Weinen schöne Passagen, aber die sind jetzt nicht auf einer Sehnsuchtsebene berührend, sondern die sind einfach tief traurig, tief tragisch. Hier wird wirklich ganz, ganz stark in die menschliche Seele geblickt. Ich bin ein bisschen verwirrt, ob das teilweise ein Framing ist, dieses Buches auf Social Media. Und du hattest da schon eine sehr gute Theorie mit, nämlich so, dass das eben ein Buch ist, was man auch gut lesen kann und eben auch ein Buch eines wichtigen Autors, was man gerne lesen kann. Aber es scheint mir an vielen Stellen doch ein bisschen auch zu kantig für diese große Präsenz in der Popkultur oder in der Buchkultur zu sein.
Ja, ich hatte schon das Gefühl, das ist ein großer Name und wenn man unterstellen will, dass hier und da, ich glaube, das ist nicht völlig unrealistisch, Literarizität auch so eine performative Dimension hat, dann passt das da schon ganz gut. Vor allen Dingen in, sagen wir, der Doppelkoinzidenz von identitätspolitischen Positionen, die sich dann eben auch in James Baldwin vereint sehen. Aber ja, du hast schon recht, das ist ein Roman von großem Schmerz, von großer Wut, der damals natürlich auch als Provokation wahrgenommen worden in den 50er Jahren, auch dieser Sprung, der Versuch, sich so zu versetzen von dem, was man ihm eben zuvor eben zugetraut hatte, jemand, der natürlich über die Position von Afroamerikanern geschrieben hat und, wenn man die Verleger fragt, auch zu schreiben hatte. Und dann kommt etwas rein, was mich eher an diese verlorene Individualität von Leuten wie William S. Burroughs auch erinnert hat.
Musste ich auch viel denken. Der schreibt ja ein paar Jahre später auch seinen queeren Roman, wo es auch um einen...
genau, queer heißt der ja sogar.
Genau, wo es auch um einen Exil-Amerikaner geht, der im Alkoholrausch in einem sonnendurchfluteten Mexiko ist es, glaube ich, irgendwo in eine tragische Liebesgeschichte eingeht. Auch ein Buch, das der Autor gewählt hat, um sich seine eigenen Dämonen von der Seele zu schreiben. Also ich glaube, man kann sagen, Baldwin hat mit Giovanni's Room schon so sehr viele Vorzeichen des queeren Romans festgelegt. Und auch so von Handlungsabläufen, von Figuren, von Empfindungen, die passieren müssen.
Ja, es ist so ein bisschen diese Gegenwelt, die aufgemacht wird. Ich meine, queer erscheint natürlich, es beschreibt Ereignisse früh im Leben auch, aber erscheint dann ja erst 1985, also ein paar Jahre liegen schon noch dazwischen. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, die Art, wie diese Verlorenheit, diese Weltentfremdung, dieser Schutzraum, der aber gleichzeitig auch immer so ein Gefängnis ist, das ist sowieso natürlich diese Frage, das ist natürlich immer so eine Bildwelt der Räume. So, man betritt hier immer zu Räumen und eröffnet Räume und in Räumen passieren Dinge, aber Räume sind auch immer Begrenzungen und die Ambivalenz, so das Eingesperrtsein und Ausgesperrtsein und Dazugehören und so, das ist, glaube ich, ganz wichtig für den Roman und für Romane dieser Art im Allgemeinen. Und ich glaube, vor allen Dingen halt die Trauer und die Flüchtigkeit der Beziehung, dieses Gefühl, dass alles nur so temporär ist und dann sofort vom Wind davongetragen wird, das teilt er damit. Gleichzeitig musste ich auch an einen anderen queeren Autor denken, der auf ähnliche Weise von diesem Label Abstand gehalten hat, bis hin zu Klagen. Ich musste an Yukio Mishima denken und an die Bekenntnisse einer Maske und dessen seltsame Frauenfeindlichkeit, die eine so Ablehnung des Weichen in den Menschen an vieler Stelle war, aber der auch immer so auf die besondere Schönheit von diesen Menschen als Herausforderung blickte und so. Also ich will damit nicht sagen, es gibt da irgendwie so einen universellen Code für queere Literatur, aber so bestimmte Grunderfahrungen überschneiden sich da auf jeden Fall immer wieder. Und ich finde gerade dieser sehr fremde, sehr merkwürdige Blick auf Frauen, der diesem Buch auch manchmal angekreidet worden ist, ist ja schon sehr interessant, oder? Ich finde gerade diese Passage, in dem Heller dann über ihre eigene Unabhängigkeit und Abhängigkeit von Männern gesprochen wird, das Gefühl, dass sie erst im Zwang, erst in der Bindung an einen Mann irgendeine Form von Freiheit in einer identitären Erkenntnis über sich selbst gewinnt, das hat mich schon sehr erinnert an gegenwärtige politische Fragen. Oder ich fand, das kann man dem Buch kritisch auslegen und da sind auch sicher Frauen, die ungünstig geschildert werden oder karikiert werden. Aber ich fand das schon ein Blick, der sehr viel Bewusstsein hat für unterschiedliche Formen von Unterdrückung und gesellschaftlichen Zwängen und der auch über die Distanz hinweg sich doch mehr einfühlen konnte, als was man das auf den ersten Blick denken würde.
Wie du schon gesagt hast, das Spannende ist, dass auch die Misogynie, die hier drin steckt, auf einer doppelten Ebene funktioniert. Weil auf der einen Seite, wie schon geschildert, ist es ein dezent misogynes Milieu, in dem wir uns befinden. Es ist nicht nur unser Erzähler David, sondern es sind auch Jacques und Giovanni und Guillaume, die ein paar Sprüche ablassen, die vielleicht in einem heutigen Roman nicht mehr ganz so durchgehen würden oder die vielleicht in einer historisch-kritischen Ausgabe nochmal im Kommentar versehen werden würden. Es ist aber natürlich auch die Zeit 1956 oder die Zeit, in der Baldwin das geschrieben hat, in der jetzt die Frage wäre, ob solche Passagen tatsächlich als so wahnsinnig misogyn angesehen worden wären. Und dann gesteht er Heller aber ja tatsächlich eine Stimme zu, nachdem sie so für drei Viertel des Romanes nur als Objekt existiert, als irgendetwas in der Ferne. Wir dürfen zwar mal einen Brief von ihr lesen und da sehen, dass sie durchaus auch eine talentierte Briefschriftstellerin ist, zu einem prosadoschen Witz fähig ist. Aber wie du schon gesagt hast, diese finale Überlegung und auch der Befreiungsakt, der zwar in der Demütigung stattfindet von David, aber der ja tatsächlich stattfindet, das sind schon so Momente, wo sie die Grenzen der Frauenrolle der 50er Jahre sprengt und was uns, glaube ich, und jeden Leser und jede Leserin am Ende des Tages halt vor die Frage bringt, möchte man die frauenfeindlichen Passagen dieses Romans als Charakterrede wahrnehmen oder ich glaube, es ist eher die Frage, man kann es nicht so klar voneinander abschieben. Es ist irgendwo Charakterrede, es ist irgendwo auch Zeitbild, aber es wächst eben auch darüber hinaus. Das macht diesen Roman eben auch so wahnsinnig faszinierend, dieses nicht festlegen können.
Ja, es ist ein Roman, der immer so ein bisschen in der Schwebe hängt, oder? Man hat das Gefühl, geht man jetzt zurück, lässt man sich auf die Beziehung ein. Eine Weile ist alles möglich und allgemein geht es viel um Potenziale und um Potenzialitäten. Und ich dachte aber vor allen Dingen, wenn Baldwin selber sagt, das ist kein Roman über Queerness, das ist kein Roman über Homosexualität, dann ist das einerseits natürlich auch so eine Geste des Selbstschutzes, dann ist das wieder ein Versuch, nicht festgelegt zu werden. Aber darüber hinaus verweist es natürlich darauf, dass es auch um mehr geht. Und ich glaube, einen ganz interessanten Aspekt fand ich tatsächlich diese Zerrissenheit zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Mhm. Und man merkt tatsächlich die Perspektive des Erzählers, des Exilschriftstellers dahinter wahrscheinlich auch, der überlegt aus der Ferne, was ist da eigentlich in Amerika, für den Amerika als Begriff, als Kategorie, als Denkfigur immer größer wird, je mehr er außerhalb lebt. Und er hat ja nun auch nicht ewig dort Zeit verbracht, sondern ist immer wieder in die USA gegangen und hat immer über die USA geschrieben und so. Aber man merkt auf jeden Fall, dass er sich ja auch fragt in dieser Zeit, nach diesem Krieg, was macht denn jetzt die USA aus? Was macht dieses alte Europa aus? Und irgendwie hat man schon das Gefühl, wenn er jetzt Seiten wählen müsste, wenn er jetzt sagen würde, was ist ihm wichtiger, es sind schon die USA, oder? Die sind so groß, die stehen für Hoffnung, die stehen für Neuanfänge, für bestimmte Formen von Lebendigkeit und Vitalität. Also man merkt schon, er hat natürlich jetzt nicht wie andere afroamerikanische Autoren gesagt, okay, ich beziehe mich zurück auf ein altes Wissen, ich nehme Afrika als Kontinent in den Blick, sondern Europa war für ihn immer ein ganz wichtiger Bezugspunkt. Gleichzeitig habe ich schon auch immer das Gefühl, vielleicht ex negativo, aber irgendwie glaubt er doch sehr stark an Amerika und den amerikanischen Traum und ihm bedeutet dieses Land ungemein viel. Und das merkt man gerade darin, dass es irgendwie in den Gedanken immer wieder zurückkehrt. Das ist so etwas Verdrängtes, das sich doch nicht ganz verdrängen lässt.
Ich meine, da kommen natürlich die biblischen Qualitäten auch wieder rein. Da ist der Vater in den USA, der noch wartet, zu dem man theoretisch zu jeder Zeit zurückkehren könnte und der das Geld auch noch hat, was man sich zwar schon hat auszahlen lassen, aber es ist dann wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn auch trotzdem noch da. Aber andererseits sind die USA ja auch so eine Art Verdrängungsland, denn in den USA kann man die Doppelidentität als Closeted Homosexual ja problemlos leben, wie uns David selber schon beschrieben hat. Da muss man dann eben Gewalt ausüben und dann fragt auch keiner mehr. Weil wenn du Gewalt ausübst, bist du der Stärkere und der Joey hat dann eben, kann dich maximal traurig angucken und vielleicht spürst du irgendwo in deinem Herzen so einen Stich. Aber das ist schon alles in Ordnung. Konfrontiert mit deinen Emotionen, konfrontiert mit deinen Handlungen wirst du in Europa. Weil da laufen dann nämlich Leute rum, wo diese Einschüchterungstaktiken nicht funktionieren. Wo Leute tatsächlich ja oft an deine Gefühle appellieren und auch dich als einen Menschen, der von Gefühlen gelenkt wird, wahrnehmen.
Vielleicht möchte man auch nicht immer verstanden werden, oder? Ich habe das Gefühl, das Anspruchsvolle ist diese seltsame Denkfigur, dass man in den USA vielleicht mehr verstecken musst, auch hinter einer Fassade von Machismo, wie du beschreibst, also eine Grausamkeit, die als Männlichkeit verstanden wird. Und wenn man jetzt hier nach Europa kommt, da sind auf einmal Leute, die wollen sich irgendwie einfühlen, die wollen sich nähern. Das ist aber auch irgendwie Gewalt. Also ein Guillaume oder ein Jacques, diese seltsamen Typen, die immer so ein bisschen wie Pädophile und auch ein bisschen wie Pimps wirken, also die auf jeden Fall sowas Zuhältermäßiges immer an sich haben, die sind sicher feinfühliger als ihre Entsprechung in den Vereinigten Staaten. Die wissen auch um Innenleben, aber das macht sie nicht besser. Und ich glaube, er sieht in Europa so archetypisch eine Grausamkeit des Einfühlens. Also so wie man vielleicht heute manchmal über diesen Therapy-Speak redet und dieses Gefühl, ja, auch wenn wir jetzt uns alle mit uns selbst beschäftigen und unsere Privilegien checken, macht das uns vielleicht nicht automatisch zu besseren Menschen, sondern nur in unserer Reflektiertheit grausamer, in unserer Grausamkeit reflektierter. So ist vielleicht auch hier diese Annäherung an andere irgendwas, das ihnen erlaubt, sie einen tiefer und schärfer zu verletzen. Also ich habe das Gefühl, er traut dieser europäischen Sentimentalität, wie man auch immer es beschreiben möchte, nicht wirklich, sondern er ist dann auch ein großer Zweifler.
Es ist wieder dieses schöne zwischen beiden Stühlen stehen, was diesen ganzen Roman auszeichnet. Es ist aber natürlich auch spannend, um, sag ich mal, unsere Europa-Amerika-Dualität abzuschließen, dass das Paris oder allgemein das Europa, was Baldwin hier zeichnet, auch vor allem von Amerikanern besetzt ist. Das Paris scheint eine Stadt zu sein oder Europa scheint ein Kontinent zu sein, der vor allem von reichen AmerikanerInnen bevölkert wird, die, was dann so in 30 Jahren später die Trust Fund Kids sein werden, die Romane von Bret Easton Ellis bevölkern. Das sind bei Baldwin halt jetzt diese Expat-Leute, die ziellos durch Paris stromern und man findet sich am Ende immer wieder selber. Man bleibt dann doch untergleichen, man bleibt der Fremde, auch wenn man versucht, sich noch so sehr einzugliedern.
Du hast natürlich völlig recht. Es sind schon überall Expat-Figuren und es ist hier auch so eine Kultur, die auf andere Weise eben Außenseiterstatus für sich stark macht. Man gefällt sich da drin und ich glaube, ihm gefällt das Nivellierende des Außenseiterstatus. Ich glaube, für ihn war dieses Dandytum, das er dann in Europa leben konnte, sehr befreiend und dass er hier ein Fremder unter vielen ist, ein Außenseiter unter vielen, das ist eben ganz angenehm und das ist auch irgendeine Form von, weißt du, es ist so die das Befreien, Neutrale, Gleichgültige der Großstadt. Die Tatsache, dass man nicht wirklich als Individuum wahrgenommen wird, sondern man ist Nachbar Nummer 5000 oder der Mann, der halt eben in die U-Bahn gestiegen ist oder sowas. Das ist ihm auch irgendwie sehr, sehr wichtig. Aber er begreift auch, dass das einen manchmal ja verloren gehen lässt. Also dass man in dieser Anonymität, die hier versprochen wird, auch, wie schon angedeutet, so zum Nichts werden kann. Und diese Stadt ist ja irgendwie schon auch wahnsinnig hässlich. Also man hat das Gefühl, dieses so verheißungsvolle Paris, das muss auch irgendwie von solchen Menschen auf irgendeiner Ebene gerettet werden. Beziehungsweise das sind halt auch die Detruenten, die sich dann halt irgendwie auf diesem Kadaver breit machen. Also wenn ich diesen Roman sehe, dann sind das auch Figuren, die alle so ein bisschen wie Maden und Larven irgendwie auf diesem großen Kadaver Paris sich breit machen halt. Ein Aspekt, den wir noch nicht hatten. Es ist ja auch eine True-Crime-Geschichte. Du hast vorhin über Capote gesprochen und Er beschrieb ja in Interviews, er hätte irgendwie so einen ähnlichen Fall gesehen, jemand, mit dem sie erst in einer Bar waren, der tauchte dann ein paar Tage später plötzlich in den französischen Nachrichten auf und war verhaftet worden, sollte hingerichtet werden und Giovanni, wir erfahren es schon im ersten Kapitel, wartet auf die Guillotine. Und natürlich denkt man auch an sowas wie In Cold Blood und vielleicht denkt man da auch wieder an Der Fremde und an diese Art von Tod, der über allem liegt. Wie hast du denn diese True Crime oder diese Dimension von dem drohenden Tod für Giovanni in diesem Roman wahrgenommen? Ich hatte schon das Gefühl, es ging da vor allem um zu sagen, durch unsere Entscheidung für und gegen Liebe können wir auch Leben zerstören. Beziehungen, da steht viel mehr auf dem Spiel, als uns manchmal bewusst ist. Also so ein Pathos, der hineingetragen wird ins Zwischenmenschliche und ein Aufladen mit großer Bedeutung von vermeintlich Alltäglichem.
Ich glaube, diese Klinge, die droht herunterzufallen, die hat für mich erstmal verhindert, dass ich diesen Roman als den teilweise mir so angepriesenen Liebesroman überhaupt wahrnehmen konnte, sondern da war einfach dieses Impending Doom, wie man auf Englisch so schön sagt, dieses drohende Unheil, das schwebte für mich schon über den ganzen Seiten und hat dieses Paris auch eher so dunkelblau gefärbt und hat es so ein bisschen bedrohlicher gemacht, wie du gerade auch schon sehr schön ausgeführt hast. Baldwin nutzt so ein paar ganz spannende Techniken hier, indem er David uns als LeserInnen immer mal ansprechen lässt und so Dinge sagt wie, ja, wenn sie zu dem Zeitpunkt in Paris waren oder irgendwie in der Nähe von Paris waren, dann kennen sie diese Geschichte, ja. Und dann wissen sie ja auch, was ich ihnen hier jetzt beschreibe. Das fand ich ganz nett als Stilmittel. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass es so über eine Pseudo-Authentizitätsversicherung hinausgeht. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich muss mich in die Bibliothek setzen und herausfinden, was genau eventuell 1954 in einer Seitengassenbar in Paris hätte passiert sein können, weil es ist eben nicht In Cold Blood. Das wird, denke ich, auch klar. Dafür ist es natürlich auch viel zu poetisch und viel zu blümerant, aber es ist einfach nochmal ein weiteres Skillset, was Baldwin hier zeigt und eben eine weitere Möglichkeit, finde ich, wie er uns so in seine Erzählumarmung nimmt.
Ja, ich finde, er macht ganz viele interessante Sachen auf der Ebene der Sprache. Zum Beispiel dieses permanente Verschmelzen von Individuen mit Gruppen. Also dieses große Thema USA, Europa drückt sich natürlich auch in Individualismus und Kollektivismus gegenseitig aus. Also wir haben auf der ersten Seite schon einerseits Sätze wie My face is like a face you have seen many times. Das ist einerseits ein Beton von Individualität, aber gleichzeitig auch natürlich ein Verweis auf den generischen Charakter eines spezifischen Menschen. Und später, er steigt dann in den Zug nach Paris und dann verschmilzt er so mit den Menschenmassen. We will ride through the same changing countryside northward, leaving behind the olive trees and the sea and all the glory of the stormy southern sky into the mist and rain of Paris. Someone will offer to share a sandwich with me. Someone will offer me a sip of wine. Und wir merken, die handelnde Figur, ich, wir, jemand, die verschiebt sich die ganze Zeit. Und es geht auch immer darum, hier läuft jemand rum, dann verschmilzt er so mit der Gruppe, dann wird er Teil irgendwie dieses großen, vielarmigen Kollektivs um Guillaume und Jacques und wer auch immer da noch mitläuft. Und dann ist man im Zweierkonstellation im Zimmer mit Giovanni oder man ist da eben halt irgendwo mit Hella. Und ich glaube, dieses permanente Entstehen von so einerseits Individuen und andererseits diesen großen, vielarmigen Blobs von Menschen. Das ist auf jeden Fall ein ganz spannender Effekt zu sehen und das kulminiert auch in diesem super faszinierenden letzten Satz, in dem die Menschen so auf ihn geweht werden, den ich ganz spannend fand. Sorry, wenn ich das kurz zitiere, ich zitiere gerade zu viel. Yet as I turn and begin walking toward the waiting people, the wind blows some of them back on me. Man entkommt der Gruppe nicht, man wird wieder zurückgeworfen auf die, der Wind treibt einen in die Arme der anderen, die Kälte der Menschen, die Kälte der Welt lässt einen die Wärme der Menschen suchen, aber es ist auf jeden Fall so ein permanenter Bewegungsprozess weg von der Gruppe in die Einsamkeit und zurück. Also das Pendeln, das Getriebensein, das geht ewig weiter. Und David wird nicht mehr glücklich, oder? David wird immer wie so ein trauriger Satellit um die Dinge kreisen, manchmal näher am Planet, manchmal weiter entfernt. Aber ja, wenn beide zusammenstoßen, dann ist das eine Katastrophe, dann ist das Planetfall, dann ist das Moonfall und das ist auch nicht gut. Aber ja, Da wird ein einzelner Stern weiter kreisen.
Nein, sehr schön, dass du den großartigen letzten Satz, der mir irgendwie auch bekannt war. Also ich glaube, das ist auch sowas, was man unter die Top 10 besten letzten Sätze aller Zeiten irgendwo finden wird. Ich sag mal, diese Zusammenführung von den Menschen und von dem Brief, den er da eigentlich gelesen hat, die fand ich eben auch sehr, sehr toll. Weil es sind ja nicht nur die Menschen, die auf ihn zurückgeworfen werden, sondern es ist auch der blaue Brief, den ich glaube, Jacques ihm geschrieben hat, in dem eben von der drohenden Hinrichtung von Giovanni berichtet wird. Und diese doppelte Verbindung eben einmal, du kannst den Leuten nicht entkommen, aber du kannst eben auch der Schuld nicht entkommen, weil der Wind blowt ein paar der Briefteile, die David Ford zerrissen hat, zurück zu ihm. Das ist schon wirklich ganz, ganz hohe Sprachkunst. Und da geht man auch mit so einem Wow aus dem Roman raus. Nein, ich zitiere jetzt nicht 1979, liebe LeserInnen, keine Angst.
Ja, allgemein war ich sehr beeindruckt von der Dichte, ich war beeindruckt von der Intensität der Gefühle und wenn man so diese Texte anguckt, die zur Neuübersetzung erschienen sind, da waren auch mehrere dabei, die nochmal die Bedeutung für die Gegenwart irgendwie betont haben. Und ich finde das immer so ein bisschen nervig, ehrlich gesagt, weil mir das immer so selbstverständlich scheint. Das ist ein Roman, der in sich so lebendig, so zornig, so wütend, so zweifelnd, so unversöhnt ist, so... Der kann nicht zu Ende gehen. Es gibt keine Zeit, in der diese Zweifel irgendwann aufgelöst sind, sondern der erzählt von ewig nagenden Widersprüchen und von einem Schmerz, der niemals vergeht und den wir auch alle auf die eine oder andere Weise schon gespürt haben. Und solange es einen Menschen gibt, der an einen anderen denkt und der eine Distanz zwischen sich und diesem Menschen erlebt, hat dieser Roman einen Wert. Also man sollte ihn immer noch lesen und auch wenn er in manchen Kreisen vielleicht zu sehr als Symbol verstanden wird, er hat genug Eigengewicht, er hat genug innere Stärke und innere Widersprüche, um, glaube ich, ja, immer, also, weißt du, so wie so Magneten sich abstoßen und da irgendwie eine Kraft wirkt, das ist ein Roman, aus dem immer noch sehr viel Kraft wirkt.
Ich möchte vielleicht zum Abschluss, weil du auch auf die Symbolhaftigkeit des Textes an sich hingewiesen hast, ich möchte einen Podcast vom NPR empfehlen, in dem auch über Giovannis Room gesprochen wurde. Die haben da so eine Subreihe in ihrem Kulturpodcast, wo es eben darum geht, Klassiker wieder zu entdecken oder sie teilweise zum ersten Mal wieder zu entdecken. Und ich fand sehr, sehr spannend, wie einer der Host dort tatsächlich auch erzählte, dass auch schon in den 90ern, wo er, glaube ich, sein Coming Out hat in den 90ern, frühen 2000ern. Ich möchte jetzt natürlich nichts Falsches sehen, aber er hat auf jeden Fall irgendwann sein Coming Out und es gibt in der Stadt, in der er lebt, eben einen queeren Buchladen namens Giovanni's Room und er kauft dann in Giovanni's Room seine Ausgabe von Giovanni's Room, weil natürlich der Text auch damals schon so einen gewissen Symbolcharakter hat, so einen gewissen Initiationscharakter hat.
Es ist der Room of One's Own, aber nicht so positiv, oder? Also da ist schon natürlich eine Verwandlung. Ja. Das ist auch die Magierkiste, aus der man dann irgendwie als neues Wesen aufersteht. Aber es ist auch ein Ort, den man zurücklassen muss. Irgendwie ein Status, ein Übergangsstatus, der nicht ewig währen kann. Also alles hier drin ist vergänglich und temporär. Und das ist wahrscheinlich einfach das...
Weil David es so sieht, oder? Also ich kann mir auch einen Roman vorstellen, der eben sagt, die Flucht ist möglich, das Leben in diesem Zimmer wäre möglich, weil das geht zurück auf deine Beschreibung, sag ich mal, des Individualismus in diesem Roman. Der Roman, die Erlebnisse, die David hat, machen ihm ja ständig Angebote, sich als Teil von etwas zu sehen. Das geht damit los, dass er sein Gesicht so langsam in der Scheibe erkennt. Da könnte man eine Identität feststellen. Man könnte sich als Teil der Expats in Amerika fühlen, das tut man aber auch nicht so richtig, sondern man möchte auch so ein, wie du schon gesagt hast, dieses gewisse Außenseitertun immer lieben. Und Giovannis Zimmer, das Titelgebende, ist ja die finale Möglichkeit, wo man eine Identität neu begreifen kann oder bekommen kann. Und auch von der wird er sich ja wieder lossagen, indem er dann sicherlich auch den berechtigten Zweifel anstellt und zu Giovanni sagt, wie stellst du dir das denn vor, sollen wir hier zu zweit leben? Ich glaube schon, dass es vor allem David ist, der hier sagt, es kann nicht gelingen. Weil er es auch nicht zulassen möchte.
Ja, natürlich auch jemand wie Baldwin, der ja auch diese ewig unglückliche Liebesbeziehung eben zu seinem Schweizer geführt hat, weil der ja auch immer in anderen Beziehungen gelebt hat. Der hat auch, ich glaube, dreimal geheiratet und ja, ich weiß nicht, ich musste so ein bisschen an die Endszene von Brokeback Mountain denken, an irgendwie diesen Fetischcharakter und es ist ja auch wieder ein Moment, in dem in den Spiegel geblickt wird, in dem keine Kongruenz mit sich selbst hergestellt werden kann. Also es scheint mir schon ein Roman zu sein, der doch auch wenn man da irgendwie was rauslesen will, sehr stark von der finalen Einsamkeit der Menschen erzählt. Und das kann man natürlich ablehnen. Ich würde es nicht nur der Figur unterschieben. Ich glaube schon, dass Baldwin das auch selber so empfunden hat. Und ich glaube, das war ein großer Schmerz, aber es war natürlich auch eine große Freude. Er hat es verloren, aber es blieb auf irgendeiner Weise immer da. Und dieser Mensch hat ihm bis zuletzt etwas bedeutet. Also ich meine, der Roman ist ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch ihm gewidmet. Und es ist auch Minnegesang irgendwie. Klar, es ist ein Minnegesang. Irgendwann ist die Distanz überwunden worden. Es ist keine unmögliche Liebe, aber es ist eine Liebe, die dann irgendwann unmöglich wird. Und es ist der Schmerz der Distanz, die nie ganz aufgelöst wird.
Nächste Woche widmen wir uns keinen reichen Kindern, die in Europa rumhängen, die aber eigentlich US-AmerikanerInnen sind, sondern wir widmen uns reichen Kids von US-Amerikanern, die auch tatsächlich in den USA rumhängen. Wir wollen das Phänomen Dime Square ein bisschen näher beleuchten und das machen wir natürlich zusammen mit einem Gast, mit der Maria, die kennt ihr schon aus zahlreichen Folgen und die hat zwei Bücher für uns ausgesucht, nämlich einmal My First Book von Honor Levy, das ist, könnte man sagen, eine Kurzgeschichtensammlung, als denn ein vollständiger Roman und Lost Lambs von Madeline Cash, auch kürzlich ins Deutsche übertragen. Das wird, glaube ich, richtig was werden. Mal mit den hippen, recht neurechten Kids der USA rumhängen und gucken, was die literarisch so können. Ob sie überhaupt was können.
Da werden wir auf jeden Fall auch unsere maximale Sympathie auskübeln können. Alles tolle Wonneproppen. Ja, da ist die Frage, ob man vielleicht nicht doch lieber davor nach Europa fliehen möchte, als mit ihnen in New York rumzuhängen. Aber ja, es wird um Dime Square gehen und ich bin sehr gespannt, wie das ist. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Au revoir.